BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Hallo und herzlich willkommen bei Power BI or Die. Heute wieder ein spannender Gast aus der Praxis. Ich freue mich besonders, ja immer wieder Anwendungsfälle, so Geschichten, wie wird Power BI wirklich genutzt, kennenzulernen. Und heute habe ich den Steffen da. Es freut mich sehr, dass du da bist. Hallo Steffen.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Ja, ich denke, klar, ich kenne dich jetzt nun schon ein bisschen, aber erzähl doch mal ein bisschen, wer bist du, was macht Axro, quasi deine Firma, und was macht ihr mit Power BI?
Ja, erzähle ich gerne. Also Axro ist ein Großhändler für Wiederverkäufer. Das heißt, also angefangen hat das Ganze mal mit Druckerpatronen, alles, was Druckerzubehör ist. Mittlerweile haben wir ganz, ganz viel Gaming-Sachen und Headsets und sowas alles im Programm. Und wie gesagt, nur an Wiederverkäufer, also halt keine Privatkunden. Und meine Geschichte beginnt eigentlich 2010. Damals bin ich relativ direkt aus dem Studium quasi zu Axro gekommen, und dann hieß es, ja, komm, mach mal irgendwas mit Daten. Wir haben ja ganz viele Datenbanken, leg mal los. Und ich habe in dem Moment einfach Glück gehabt, dass so ein Add-in, das hieß Power Pivot, in dem Moment auf den Markt kam. Und damit bin ich quasi groß geworden. Also ich habe neulich mal so aus Spaß gesagt, ich habe jetzt mein Abi in dem ganzen Thema gemacht. Ja, also irgendwann sind wir dann auf den SQL-Server, auf das tabulare Modell gegangen. Dann kam auf einmal irgendwann Power BI. Ja, und ich war lange Zeit Alleinkämpfer, aber mittlerweile habe ich eine sehr, sehr nette Abteilung. Wir sind 8 Leute, machen dann so fancy Sachen wie DWH, Data Vault 2.0, und machen eigentlich alles mit Power BI und seit neuestem auch Fabric. Genau.
Okay, das ist ja super spannend. Das heißt, du bist dann wirklich mitgewachsen mit der Struktur, und am Anfang war dann wirklich noch Excel die Datenbasis.
Ja, absolut. Also genau, also da war ich jede Woche total faszinierend. Ich weiß nicht, wer noch Rob Colley kennt, Power Pivot Pro. Das war ja quasi so der Erste, der da was gemacht hat. Also mit Rob bin ich quasi groß geworden und dann natürlich irgendwann mit SQL BI und so. Aber die Datenbasis war am Ende wirklich am Anfang Excel, Power Pivot und dann so ganz fies über SharePoint dann noch visualisiert, ja. Die guten alten Zeiten.
Ja, und das zeigt aber ja auch genau auf diesem Stack, da kann man auch wachsen. Und jetzt sagst du, habt ihr ja auch richtige Datenbanken und nutzt Power BI auch in der Breite. Also ich habe gehört, dass ihr da wohl irgendwie auch eine recht komplexe Struktur mit Dataflows da aufgebaut habt.
Ja, genau. Also es ist natürlich wie immer, sowas wächst dann natürlich, wenn es wächst mit den Ansprüchen. Wir haben 2018 dann Data Warehouse dazu bekommen, weil irgendwann dann einfach der Wunsch da war, strukturierte Daten zu haben. Aber in Power BI haben wir das mittlerweile relativ professionell aus meiner Sicht aufgezogen. Also wir machen das so, dass wir halt ein großes Dataset haben, wo wir dann alle mit dem Tabular Editor zusammen drauf sind. Das heißt also, wir haben auch die PPU, also Premium Per User Lizenz. Das heißt also, wir haben richtig einen Development-Bereich, dann Test-Bereich, dann Prod-Bereich, wo wir das Ganze dann durch die Pipelines durchziehen. Und und wir haben auch eine relativ, also ich muss sagen, wir sind 170 Leute bei uns, aber wir haben unfassbar viele Nutzer. Also ich glaube, wir haben mittlerweile 80 Nutzer, die auf Power BI auch direkt unterwegs sind. Und von der Seite ist es halt super wichtig, dass wir einmal ein sehr, sehr gepflegtes Datenset haben. Und mittlerweile ist meine Rolle, also früher habe ich sehr viel selber DAX gemacht, aber meine Jungs sind mittlerweile so fit. Ich versuche mittlerweile mehr so die Neuerungen quasi bei uns zu platzieren. All das, was da irgendwie so kommt. Und also es ist auf jeden Fall total spannend, wie so eine Firma mit so einem Thema auch mitgehen kann. Also das beobachte ich auf jeden Fall.
Ja. Ja, das ist auch spannend. Also wir kommen auch noch zu den Neuerungen. Ich würde aber erst tatsächlich gucken, okay, 80 Nutzer, das heißt so die Hälfte aller Mitarbeitenden arbeiten auch mit Power BI. Das ist ja wirklich eine super Quote. Man könnte sich auch vorstellen, Onlinehandel ist ja, klingt zumindest so relativ innovativ und dynamisch. Und kannst du da mehr so erzählen, was bei euch da so die Hauptbenefits sind, warum ihr Power BI nutzt?
Absolut. Also bei uns ist es wirklich so, man ist immer so ein bisschen ja die Diskussion, muss man so near real-time sein oder nicht? Bei uns stellt sich die Frage gar nicht. Wir müssen es einfach sein. Also bei uns wird es halt auch wirklich in der Praxis genutzt. Also unser Einkauf benutzt das zum Beispiel sehr, sehr stark. Der braucht also in jedem Fall immer aktuelle Lagerbestände, die aktuellen Bestellungen, Aufträge, alles, was reingegangen ist. Also es ist bei uns ein sehr, sehr dynamisches Geschäft. Also, ich sage immer, das ist früher wie bei so einem Börsenhandel. Also quasi, da kommt Ware rein, da geht Ware raus. Ja, also von der Seite ist es halt nicht so dieses, ja, wir gucken mal, wie der Tagesschnitt oder so gestern war, sondern bei uns wird sehr, sehr aktiv mit den Daten gearbeitet. Und wir haben zum Beispiel auch 7 Monitore bei uns hängen. Das heißt, also da flitzen die ganze Zeit Präsentationen, wo man halt sehen kann, wie viel Umsatz haben wir schon gemacht, ja, oder wie ist unser Lagerbestand oder alle möglichen Statistiken mittlerweile sehr, sehr bunt auch aufbereitet. Und das ist das Erste, was du quasi bei uns siehst, wenn du auch in die Firma kommst, dass da einfach Monitore sind, wo unsere Auswertungen dann dementsprechend laufen. Ja, und so ist dann da eigentlich auch jeder, der in der Firma ist, der kann gar nicht vorbeilaufen. Also jeder sieht quasi am Ende Zahlen, Daten und dann natürlich auch Fakten. Und so wächst eine ganze Firma auf dem Thema mit. Ja.
Okay, das heißt, das funktioniert aber tatsächlich an Power BI auch so operativ zu nutzen, in dem Sinne, ihr habt ein großes Dataset, wie ich rausgehört habe, und das wird dann vermutlich wegen der Premium per User ja auch ein bisschen häufiger aktualisiert
Ja,
als jetzt
ja.
einmal am Tag.
Ja, na klar. Also wir haben es mit Power Automate eigentlich so mittlerweile hinbekommen, dass wir alle 15 Minuten aktuell sind. Also das heißt, das
Okay.
läuft in Dauerschleife quasi durch, ja. Und das ist sicherlich, da kommen wir nachher auch noch zu, das, was ich mir von Fabric verspreche, dass wir da also noch näher an die Daten quasi rankommen. Also quasi den Durchlauf, den wir jetzt haben, durch den Imported Mode quasi auf null runtersetzen können. Also dann sind wir wirklich an den Daten dran. Ja.
Ja, und das ist ja also an sich schon spannend nach dem Motto, ist sehr oft wird ja Realtime gar nicht gebraucht, sondern ist eher ein Wunsch. Und du sagst nein, also diese häufige Aktualisierung und da wird wirklich was entschieden anhand von den Zahlen und da spielt es eben schon eine Rolle, ob es jetzt 8 Stunden alt ist oder ob es aktuell ist.
Ja, das ist aber auch, wie gesagt, eine Sache, das merkt man auch. Also früher war es eigentlich so, da haben die Leute wirklich drauf geguckt, was habe ich gestern gemacht. Mittlerweile, weil die Leute einfach wissen, dass wir Near Real-Time sind, gucken die viel, viel häufiger drauf. Das merkst du dann auch einfach, wenn du dir Statistiken anschaust. Und wie gesagt, im Einkauf, wenn da das Datenmodell nicht läuft, sind das die allerersten. Oder wir haben es zum Beispiel auch bei uns in der Logistik. Da ist es gar nicht so interessant, was gestern passiert ist. Da ist interessant, was jetzt passiert. Wie ist mein Lagerbestand? Wie ist meine Lagerauslastung? Also wir haben es zum Beispiel auch bei uns in der Logistik im Einsatz. Auch da sind Monitore, aber wir haben auch Kollegen, die gucken die ganze Zeit, also ich sehe es ja an den Statistiken, die ganze Zeit drauf, wie ist im Augenblick unser Leistungsstand? Wo sind Engpässe? Und so weiter. Also da sind wir zum Beispiel im Augenblick 4-minütlich aktuell an den Daten dran. Ja, also da wird ganz, ganz
Okay.
aktiv mitgearbeitet. Ja.
Ja, aber das ist ja wirklich auch ein guter Punkt, dass du sagst, also auch die Nutzung wird stärker, weil ich kenne das ja selber, wenn ich weiß, okay, der Bericht läuft irgendwie über Nacht und so ganz frisch sind die Zahlen nicht. Oft erwischt man sich ja doch dabei, irgendwie in die operativen Systeme zu schauen, weil es dann neuer ist. Das ist halt, glaube ich, nicht der Fall. Da wird alles gebündelt und das funktioniert auch. Und von der Architektur kann ich mir das so vorstellen, also euer DWH habt ihr vermutlich ja immer noch, oder? Das ist noch
Genau.
nicht alles so in Fabric in Mesh aufgegangen.
Nein, nein, nein. Genau. Also im Data Warehouse, also wir machen das mittlerweile so, dass wir sagen, Data Warehouse, Data Vault. Data Vault heißt ja Datentresor. Also wir sagen immer, da kommen die wirklich wertvollen Sachen rein. Also wirklich sowas wie Rechnungen, Aufträge und so weiter. Und dann bauen wir daraus ja immer ein Sternschema, aber die Dimensions, die wir häufig haben, die bauen wir dann komplett in den Data Flows auf. Also eigentlich kann man sich dann so vorstellen, dass die Sachen, die aus dem DWH kommen, die werden dann per Data Marts ausgespielt, also wirklich noch per SQL. Und also die Fakten des Sterns und die Dimensions, die kreieren wir größtenteils über Data Flows, weil wir da einfach flexibler sind. Da können wir noch andere Daten ranspielen, die nicht aus dem Data Warehouse und so rauskommen. Und das ist auch etwas, was wir auch in Zukunft so beibehalten wollen. Also, dass wir quasi versuchen wollen, immer die Vorgänge, die Fakten quasi schnell auszuspielen und im Idealfall dann auch per SQL und die Dimensions immer in irgendeiner Form in den Data Flows zu machen, weil du da musst du flexibel sein. Wenn irgendjemand einen neuen Filter braucht, dann kannst du nicht warten, bis das Data Warehouse das mal gebaut hat, sondern das musst du schnell ausliefern können.
Ja, okay, das ist ein spannender Ansatz. Das, wirklich so quasi hybrid irgendwie zumindest vor dem Dataset zu machen. Wie schafft er das dann, die Konsistenz zu bewahren? Oder hast du es einfach mit den 8 Leuten so weit im Griff?
Ja, also natürlich ist das, also sagen wir es mal so, du weißt ja dann um die unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Also von der Seite, ja, natürlich, man hat das immer ein Stück weit im Griff. Wir versuchen aber auch das sehr, sehr stark auch an der Stelle irgendwie zu professionalisieren. Also wir nutzen dieses Advanced Data Preparation Schema zum Beispiel. Also das ist mittlerweile, also es wäre sogar auch eine Empfehlung von mir. Microsoft hat da, finde ich, mittlerweile sehr, sehr geile Usage Scenarios aufgemacht. Und wir benutzen sehr, sehr stark dieses Advanced Data Preparation Schema. Und da kann ich aber auch gerne gleich noch ein bisschen zu erzählen, weil das ist eigentlich so unser Herzstück geworden.
Ja. Genau. Genau, weil also Usage Szenarien sind auch relativ neu, ist so super spannend, was Microsoft da so einfach mal Schablonen gibt. Und
ja, genau.
Wir haben uns ja damals, als wir uns kennengelernt haben, hast du ja gesagt, ja, also ihr nutzt das wirklich sehr stark und nicht nur so als vage Inspiration, sondern ihr richtet euch dann wirklich danach. Ja. Und ja, erzähl doch mal, wie kam es dazu, wie hat es funktioniert?
Genau, kann ich gerne machen. Also eigentlich war der Aufschlag, dass wir letztes Jahr ein neues System anbinden mussten. Das war ein SQL-Server. Und ich habe einen neuen Kollegen dazu bekommen. Und der Kollege, der hatte noch nicht so viel Erfahrung in Power BI. So, und kannte aber sehr, sehr gut diese Software, die wir da im Einsatz hatten und sehr, sehr gut die Daten. So, und am Ende war es eigentlich so, dass ich gesagt habe, okay, komm, wir müssen das mal irgendwie zusammen, also dieses Wissen quasi zusammenkriegen. Und habe quasi nach einem Schema gesucht, wie man das halt im Idealfall aufbereiten kann. Und da bin ich quasi dann wirklich darauf gekommen, dass ich das gesehen habe, dieses Schema. Und für mich zeichnet sich das dadurch aus, dass du eigentlich, wenn du halt auf einen SQL-Server und vor allem auf einen operativen SQL-Server zugreifen kannst oder zugreifen willst, musst du halt aufpassen. Also das, was du quasi auf diesen SQL-Server abfeuern willst, das darf nicht zu wild sein, weil du darfst ja das operative System nicht zu stark belasten. Und da greift für mich sehr, sehr gut dieses Schema, weil du machst, also 2 Workspaces auf. In dem einen Workspace greifst du quasi die Daten ab. Und in dem anderen spielst du die Daten für das semantische Datenmodell auf. Also gibst dann quasi den Leuten, die das Modell aufbauen, ihre Dimensions und ihre Facts. So, und im ersten Teil ist es eigentlich so, dass du da 2 Dataflows aufbaust. Im ersten Dataflow, der nennt sich meistens Staging Dataflows, da ziehst du die Daten ab in der rohsten Form, also die Raw Datas. Und im zweiten Dataflow, den du quasi in diesem Workspace hast, da transformierst du die Daten. Also da machst du da quasi alle Sachen, die in irgendeiner Form SQL nicht kann, beziehungsweise wo du kompliziertere Sachen hast. Und durch diese Trennung von 2 Workspaces, also in dem einen Bereich, wo du vollkommen frei quasi agieren kannst und in dem anderen Bereich, wo du quasi die Daten ausspielen kannst und auch quasi die Berechtigung setzen kannst, ja, hast du, finde ich, eine sehr, sehr gute Trennung zwischen diesen beiden Arbeitsbereichen. Das heißt also, die Leute, die die Daten rausziehen und die Leute, die die Daten nachher zu einem semantischen Modell zusammensetzen, die kommen sich nicht ins Gehege. Und das hat sehr, sehr gut geklappt bei uns, muss ich sagen.
Okay, und du skizzierst ja auch eben sehr diese Dataflow-orientierte Vorgehensweise, was im Grunde Power BI unter Premium ja eigentlich der Standard war. Im Grunde Dataflow als eine Art Architekturwerkzeug zu sehen. Jetzt hast du ja auch erzählt, dass ihr auch mit Fabric gestartet seid. Und da ist ja auch so ein bisschen der Paradigmenwechsel. Jetzt gibt es plötzlich Persistierungen. Ja. Jetzt ist das irgendwie mehr tatsächlich Lakehäuser und Wehrhäuser im Mittelpunkt und Dataflows nur noch so quasi die Striche dazwischen, die es verbinden. Wie funktioniert das bei euch? Also was hast du überhaupt mit Fabric schon so gemacht?
Genau, also das, was ich einfach total spannend finde und warum ich auch ein totaler Fabric-Fan bin und wahrscheinlich auch in Zukunft immer sein werde, ist einfach, vorher war es einfach so, wenn du da Dataflows aufgebaut hast, dann waren die ja meistens closed. Das heißt also, Drittsysteme sind überhaupt gar nicht so richtig an die Daten rangekommen. Und ich finde es halt einfach super spannend, dass du mit Fabric die Möglichkeit hast, deine Daten, deine Dimensions quasi mit Drittsystemen in irgendeiner Form zu teilen. Also das heißt ja, wenn du kannst ja bestimmen, wo am Ende deine Daten landen sollen. Du kannst ja sagen, das soll auf einer Azure SQL Datenbank landen. Das konntest du ja vorher so in dem Moment nicht. Ja, und aus meiner Sicht, das ist halt einfach so, wir bauen ja sehr, sehr liebevoll unsere Dimensions auf. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel unsere Dimension Artikel haben, dann ist die ja top gepflegt. Ja, jede Spalten sind beschriftet, alles ist sauber durchformatiert. Und das kannst du einfach aus meiner Sicht total einfach dadurch teilen. Und das ist für mich nochmal so ein Punkt, wo ich sage, wir werden als Abteilung immer mehr zu so einer Datendrehscheibe. Also das heißt, wir können immer mehr Leuten unsere Daten anbieten. Und wenn ich Leute meine, dann meine ich halt nicht nur interne Stakeholder, sondern ja zum Beispiel auch Systemen. Ja, also ich könnte ja rein theoretisch auch Systeme anbieten und sagen, hey, pass auf, ich habe hier super aufbereitete Artikelstammdaten. Nimm mal die SQL-Verbindungszeichenreihenfolge, die schicke ich dir mal kurz per Teams und dann können die Leute auf total bereinigte Daten zugreifen. Und man kennt es ja, ja, also ich meine, wenn du mit Daten zu tun hast, du bist ja meistens zu 80-98% in der Datenbereinigung unterwegs, ja, machen wir uns nichts vor, ist meistens so. Und wir haben die Arbeit schon gemacht und können das quasi jetzt sehr, sehr schnell Leuten zur Verfügung stellen. Und das ist aus meiner Sicht das, was Fabric auch so attraktiv macht, dass du dadurch einfach viel, viel leichter quasi genau das tun kannst. Also sprich, anderen Daten zur Verfügung zu stellen, wo du dir quasi die Arbeit schon gemacht hast. Und das gibt, glaube ich, in 3 Jahren wahrscheinlich Szenarien, die wir heute noch gar nicht abschätzen können. Also ich werde in 3 Jahren jetzt schon irgendetwas machen, was dann erst in irgendeiner Form genutzt wird. Und vorher war es einfach closed in meinem Datenmodell, für mein semantisches Datenmodell gefangen und keiner konnte dran. Ja.
Okay, das heißt, für euch ist quasi das Wesentliche, was sich verändert hat, war jetzt quasi euer Datenprodukt ist nicht mehr nur das eine semantische Modell, sondern eben diese Vorprodukte, einzelne Dimensionen, also gepflegte Dimensionstabellen, das sind jetzt auch Datenprodukte geworden.
Ja, richtig, genau. Genau, also das verspreche ich mir auf jeden Fall davon. Also natürlich ist es für uns, ich hatte es ja eben beschrieben, der Direct Lag hochinteressant, weil wir dann nicht mehr diese Durchlaufzeit haben. Aber ich glaube einfach, dieses zur Verfügung stellen auch nochmal von Daten, das ist auch nochmal ein Riesensprung. Und die Dataflows Gen 2, also meine Lieblingsfunktionalität ist einfach dieses Anfügen von Daten. Also, dass du quasi dir selber auch eine Historie aufbauen kannst. Und das ist, glaube ich, etwas. Natürlich ist dafür auch ein Data Warehouse zuständig, also ist ja ein Teil davon, eine Historie darzustellen. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass wir immer mal wieder Szenarien haben werden, wo wir quasi selber auch mit den Data Flows Historien aufbauen wollen. Und da hilft total diese Anfüge-Thematik. Also das feiere ich jetzt schon total, dass sie das mit eingebaut haben.
Ja. Ja, ist auch von mir so eins der Lieblingsfeatures, weil gerade davor eben Dataflows teilweise ja komplett durchladen mussten.
Genau.
Wenn ich da Sachen reinkriege und dass die waren dann doch so relativ groß.
Ja, genau.
Aber so einige Sachen sind ja trotzdem jetzt noch nicht da. Also zum Beispiel bei Dimensionen ist es ja doch bei mir zumindest so die Erfahrung, überschreibe ich dann doch immer eher, weil oft irgendwie die zeitliche Komponente für die saubere Historisierung dann doch fehlt. Oder wie siehst du das?
Ja, also wir hatten einen Punkt, wo wir wirklich das brauchten. Also da hatten wir gar keine andere Chance. Also wir hatten folgendes Szenario. Wir hatten zum einen hatten wir Daten, die waren halt noch ganz normal in einem semantischen Power BI-Modell drin. Und dann mussten wir Daten dazu spielen, die sollten per API kommen. Und wenn du mit einer API arbeitest, dann weißt du, dass du nicht so viele Daten gleichzeitig abrufen kannst. Das heißt, du musst es ja meistens paginiert machen, keine Ahnung. Du kannst 1000 Zeilen quasi pro Abruf machen. Und da hat uns zum Beispiel dieses Anfügeszenario total geholfen. Also anders hätten wir es gar nicht hinbekommen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, da nutzen wir Fabric und unsere PPU-Lizenz parallel, weil wir nutzen quasi Fabric in dem Moment so, dass wir quasi dort die Datenhistorie aufbauen. Und dann geben wir über die SQL-Verbindungszeichenreihenfolge, ist das quasi wie ein SQL-Server, den ich dann quasi wieder importiere. Ja, so, also das heißt, wir haben da jetzt so ein hybrides Szenario aufgebaut, aber ich wüsste im Augenblick auch keine andere Möglichkeit, das so zu machen. Und es ist ehrlich gesagt total smart und bei uns auch im Einsatz. Also so kann man es halt eben auch machen. Man nimmt halt Fabric so gesehen als Datenquelle, ja, im ersten Schritt und arbeitet trotzdem noch mit seinem alten Power BI Modell dann quasi. Also klappt.
Ja, also für mich ist das auch so, was bei Fabric, was noch nicht so stark propagiert wird im Umlauf, dass es ja nicht nur so eine Modernisierung vom Bestehenden ist, sondern tatsächlich auch dieses Self-Service-Data-Management, Datendemokratisierung und so weiter, das wird damit ja auch sehr stark gefördert. Weil genau, was du erzählst, irgendwelche Datentöpfe, die dann so irgendwie gesammelt wurden, das wurde ja auch vorher schon irgendwie gemacht mit der API. Oder irgendwie sperrige Datenquellen. Das ist ja jetzt möglich, das Ganze irgendwie mehr zu professionalisieren, dann Arbeitsbereiche aufzubauen, die dann auch selber dann wiederum so, ja, Grunddaten auch gewisserweise darstellen und die dann wieder in Fabric anzubinden. Also habe ich tatsächlich auch schon so ähnlich aufgebaut und der nächste Schritt wäre ja irgendwann, da weiß ich aber nicht, ob ihr dahin wollt, sozusagen, okay, Fachbereiche, jetzt könnt ihr auch Workspaces nutzen für euer Datenmanagement und dann quasi irgendwelche File-Shares, SharePoint, Excel dann komplett damit abschaffen oder mehr abschaffen.
Ja, also das ist bei uns natürlich schon der Fall. Also das, was ich eben beschrieben habe, dieses Advanced Data Preparation Schema, das ist auch etwas, wo wir dann quasi als Fachabteilung die Hand drauf haben. Aber wir haben zum Beispiel auch einen Workspace, der heißt dann einfach Data Flows in Klammern Public. Und Public bedeutet, dass da ganz, ganz viele drauf Zugriff haben. Und jeder weiß, wenn er da aber einen Data Flow baut, dann ist das, was ich da tue, auch sofort aktiv. Und wenn ich da halt irgendwie etwa irgendeinen Fehler einbaue, dann ist der Fehler auch sofort im Datenmodell drin. Also das heißt, wir haben unseren Leuten quasi auch selber schon diese Data Flows geöffnet. Also du musst ja eigentlich, musst du es ja nur einmal konzertiert machen. Also du gibst halt, keine Ahnung, einen 3-4-Stunden-Kurs auf Power Query. Und wenn die Leute einmal das verstanden haben, wie das funktioniert und dass eine CSV-Datei, eine SQL-Tabelle oder wie auch immer relativ ähnlich über Power Query abgefragt werden kann und ich danach meine Daten bereinigt habe und sogar durch einen Automatismus gar nicht mehr so häufig anfassen muss, dann ist das für die Leute auch im Fachbereich unfassbar sexy, das genau in dem Moment so zu nutzen. Und also wir haben die Data Flows in dem Moment quasi schon wieder freigegeben, aber wir machen es halt immer noch so, dass wir halt zum einen es halt für uns machen, also als Fachabteilung, und zum anderen dann an die Leute freigeben. Aber das, da musst du halt gucken, dass du da immer die Hand drauf hältst. Also wenn es zu produktiv wird, dann holen wir es halt immer wieder quasi in unsere Data Flow Logik mit rein, weil dann darf es an der Stelle nicht brechen. Also da muss man dann immer ein bisschen gucken, was die da eigentlich mit ihren Dataflows machen und wo es denn konkret eingebaut wird. Also wir lassen zum Beispiel unser großes Datenmodell, kommen nur Sachen rein, die wir in irgendeiner Form steuern. Ja, also das ist auch vollkommen klar.
Verstehen. Ja. Also aber trotzdem spannend, dass das ja auch dann klappt, dieses Bottom-up-mäßige Leute bauen, dann professionalisiert sich das, was ich ja so in theoretischen Schaubildern oft auch selber ja präsentiert habe. Und ja, es funktioniert auch schon ab und zu, aber dass es wirklich so als Routine bei euch gelebt wird. Ja, klasse Sache. Wie ist das so? Ist das noch klein genug, dass ihr das irgendwie so mitbekommt auf der persönlichen Schiene? Oder habt ihr da irgendwie schon Monitoring in dem Sinne, was wird wie oft genutzt?
Nee, also das geht noch bei uns auf einer Kleinschiene. Also wir sitzen auch alle im Büro zusammen. Also von der Seite, da kriegst du schon relativ eng mit, was da ist. Ja, nur die Erfahrung, die ich einfach gemacht habe, es gibt nichts Mächtigeres, als wenn du einem Fachanwender die Technik gibst und die aber in irgendeiner Form dann quasi auch gut erklärt übergibst. Und wenn sie dann einmal Feuer gefangen haben, dann ist das sehr, sehr, sehr mächtig. Und die Leute wollen es dann dementsprechend auch. Und wir gucken immer halt nochmal rein und wir haben da auch ein sehr enges Miteinander und von der Seite klappt das auch. Aber du musst es schon einmal so quasi zeigen, und nicht jetzt komplett Self-Service übergeben. Also da musst du schon ein bisschen gucken, dass die Leute verstanden haben, was sie da tun. Und wenn sie eine Formatierung falsch setzen und so weiter, was das für Auswirkungen hat. Also das hilft schon. Und da macht das auch einfach Sinn, wenn du so eine Art internen Schulungskurs irgendwie hast. Aber wenn du den hast und das neuen Leuten zeigst und die sich das im Idealfall sogar selber beibringen, also untereinander im Fachbereich, mega. Also ich meine, was kannst du denn Besseres geben? Ja, das ist schon richtig gut.
Ja, und ich denke, also wirklich so, was ich da raushöre, sind ja so die entscheidenden Punkte. Ihr habt halt diesen Service und permanenten Austausch, also nicht alleine lassen. dann ist es so, dass die Leute eben das auch permanent nutzen. Nicht
genau.
Irgendwie einmal Power Query, dann fasse ich es nie wieder an, sondern permanent. Und dadurch bleibt auch das Wissen, Motivation, es auszubauen, ist höher. Und natürlich, die Leute arbeiten ja direkt an eigenen Daten, haben die dann integriert, also sofortigen Mehrwert.
Genau.
Und damit ja auch das Bedürfnis, auch positiv darüber zu reden. Das ist halt nicht irgendeine Schulungsdemo, die man mal gebaut hat, um sich auf die Schulter zu klopfen, sondern das ist dann wirklich produktiver Mehrwert.
Ja, ist auch so. Also wir wollen es ja am Ende auch als Abteilung. Also auf der einen Seite sind wir sehr viel mit unserem Datenmodell beschäftigt, aber wie gesagt, mache das jetzt schon ein paar Jahre, habe ich ja eben verraten. Für mich ist es wirklich so, wenn du einem Fachanwender die Technik gibst und die Leute dann auf ihren eigenen Daten ihre Erfolgserlebnisse haben, dann ist das einfach mega. Dann wächst so ein Thema auch einfach und dann kriegst du auch alle mit. Ja, und das geht auch nicht von heute auf morgen, also auch das ist klar, aber irgendwann potenziert sich das. Also wenn du einen hast, dann nicht, aber spätestens wenn du fünf hast, dann merkst du, wie in dem Moment die sich gegenseitig da anstecken. Und das ist natürlich eigentlich am Ende ja das, was man auch möchte. Ja, also ist ja.
Ja, also klingt ja fast schon wie ein gutes Schlusswort. Und das ist ja im Grunde, wenn ich jetzt so schaue, sind wir ja so Richtung halbe Stunde auch schon unterwegs. Trotzdem ein Thema, was mich noch interessiert, weil du es am Rande erwähnt hast.
Ja.
Direct Lake, weil ich selber ja, also ich habe auch Datenmodelle im Direct Lake, aber bisher jetzt noch wenig operativ, weil zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme war zum Beispiel Row-Level Security erst seit ganz kurzem dann wirklich präsent. Und ja, da gibt es ja auch NoSQL BI, einen Artikel, den werden wir auch verlinken, dass es eben doch nicht so die eierlegende Wollmilchsau ist, dass die alles kann, sondern eher wirklich ein neuer Modus, der aber die alten nicht ersetzt. Ja, ist natürlich jetzt auch eine Herausforderung, das so kurz am Schluss nochmal, aber einfach, wie sind da deine Erfahrungen, wie siehst du das Direct Lake?
Also, ich glaube, ich finde, das war ja in diesem SQL BI-Artikel, ich musste ja so lachen. Also erstmal haben sie es ja alles erklärt und am Ende zu sagen, ja, also für 2-3% der Leute wird es überhaupt interessant. Ja, also cooles Schlusswort erstmal. Ich glaube, dass das Power BI und der Imported Mode, der wird immer noch den Großteil aller Modelle ausmachen. Und das werden wir auch für kleine Datenmodelle immer nutzen, weil es einfach das Schnellste, das Flexibelste ist. Es ist erprobt, es ist robust. Also von der Seite, das wird noch die nächsten Jahre so da sein. Ich glaube, dass wir mit unserer Anforderung, weil wir ja halt so near real-time sein wollen, schon wahrscheinlich dann eher zu diesen 2-3% dann einfach gehören. Ja, aber das hängt eben mit dieser Near-Real-Time-Komponente zusammen. Ja, so. Und wie die Erfahrungen sind, kann ich dir dann gerne vielleicht in einem Jahr sagen, weil wir müssen jetzt erstmal alles umbauen. Ja, also wir müssen jetzt das erstmal gucken. Ich hatte mal einen Prototypen gebaut und das ist natürlich schon ziemlich cool, quasi zu sehen, wie die Daten sofort verfügbar sind. Ja, aber am Ende muss ich das auch erstmal in der Praxis erproben und man muss halt auch einfach gucken, ne, ob das halt auch wirklich so robust dann am Ende funktioniert, wie man das halt dann auch möchte. Also es ist halt alles noch sehr neu.
Ja, es ist halt auch asynchron, so ein Stück weit.
Ja, klar. Also für mich ist halt die Frage, ich weiß gar nicht, ob, also mal sehen, wo wir in einem Jahr sind, aber man hat ja schon das Gefühl, dass Microsoft gerade sehr, sehr stark auf diese Karte Fabric irgendwie setzt. Ja, und ich weiß gar nicht, ob man irgendwie dann nachher an diesem Direct Lake dann am Ende rumkommt. Also ich glaube schon, dass sie das sehr, sehr stark im Vordergrund schieben werden und dass viele Leute das dann auch nutzen wollen. Aber mal gucken, am Ende wird es mir über die Praxis zeigen. Ja.
Ja, also quasi auch das spannend. Jemand, der würde ich schon als Innovator bezeichnen, weil er halt sehr viel nutzt und auch Fabric auch produktiv dann schon habt. Trotzdem sagst du, bei einigen Sachen seid ihr halt auch noch so in der Erprobungsphase. Das ist völlig normal.
Ja, klar. Und
aber kann ich nur sagen, man sollte nicht warten, bis irgendwann irgendwas perfekt ist. Sonst hättet ihr ja nie, die Datamarts sind ja auch seit Ewigkeiten in der Vorschau. Die haben euch trotzdem schon viel gebracht.
Ja.
Und ja, deswegen, das mal so von mir, der Impuls zum Ende. Und das letzte Wort gehört natürlich dir, lieber Steffen. Kannst nochmal alles sagen, was du möchtest, nochmal Plädoyer halten für Fabric. Du kannst aber auch erzählen, was dein Lieblings-Gaming-Zubehör ist oder quasi, was du in Hamburg am liebsten machst. Keine Ahnung.
Ach so.
Ich stumm mich mal und danke, dass du da bist.
Alles klar. Ich will eigentlich nur noch mal eine Funktionalität, also meine Lieblingsfunktionalität highlighten, die jetzt im letzten Update rausgekommen ist. Und zwar, das haben wir total gefeiert, dass du in PowerPoint jetzt Power BI einbinden kannst und damit quasi schaffst, ja, weil die es jetzt geschafft haben, dass immer ein Refresh quasi auf der einzelnen PowerPoint-Folie dann drauf ist, dass du damit sehr, sehr cool die Sachen dann auf einem TV ausspielen kannst. Also wir haben es jetzt quasi für uns komplett umgebaut und auf unseren TVs laufen jetzt nicht nur unsere Power BI-Folien, sondern wir haben es jetzt zum Beispiel auch mit unserer HR-Abteilung geteilt und die haben jetzt zum Beispiel unseren Afterwork da gleich angeteasert und wir kommen uns nicht in die Quere, weil die haben ihre eigenen Folien, wir haben unsere eigenen Folien und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich total cool finde. Also wir können jetzt unsere Fernseher richtig freigeben. Du kannst auf der einzelnen Folie dann sagen, die soll 2 Minuten angezeigt werden, die soll 30 Sekunden angezeigt werden und unsere Daten werden immer automatisch refreshed, jedes Mal, wenn die Folie angezeigt wird. Und das ist etwas, wo ich sage, schaut euch das mal an. Es kam jetzt im letzten Update raus und für uns läuft das richtig gut.
Also der Use Case, den habe ich noch gar nicht gesehen, weil diese PowerPoint-Anbindung ist für mich immer eher so ein Exportwerkzeug gewesen. Nee. Aber super spannend und absolut. Ich habe mir ja sogar die Frage nach einem Lieblingsfeature bei dir gespart, weil du vorhin schon mit dem Anfügen quasi das sehr gefeiert hast. Aber auch dafür danke für den Impuls. Also jetzt haben wir auch mal hier Frontend komplett anwendungsbezogen gemacht und gar nicht nur unsere Datenmodelle, über die wir so viel gesprochen haben.
Gerne, gerne.
Ja, dann danke dir, Steffen. Dann gerne wieder. Mal schauen, wo ihr in einem Jahr steht.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Macht's gut.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.